Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, die Harnröhrenchirurgie ist ähnlich wie die Laparoskopie nicht einfach zu erlernen. Da braucht man Skills, die lernt man nicht ganz alleine, man muss ins Ausland fahren, man hat Lehrherren, man hat Förderer. Die Harnröhrenchirurgie gehört sicherlich dazu. Und der Erfolg der Harnröhrenchirurgie wird positiv, wenn man also Lehrherren hat und sich weiterentwickeln kann und gefördert wird. Und da möchte ich meinem Chef auch danken, vorhin schon, dass er mich lässt und auch den Dr. Qualer, der mich oft unterstützt und auch meinen ganzen Kollegen mich unterstützen. Wie gesagt, notwendig für erfolgreiche Harnröhrenchirurgie ist einmal die Anatomie zu kennen in verschiedenen Abschnitten der Harnröhre und auch im umgebenden Gewebe. Ganz wichtig ist die Diagnostik. Patienten zu befragen vor Operationen. Die Patienten sind im Outfit, im Body-Image schon geschädigt oft, haben auch mehrere Genitaloperationen hinter sich. Man muss sich richtig untersuchen, urethroskopieren, Urethrogramme durchführen oder auch eine Sonographie kann hilfreich sein, um die Spongiofibrose darzustellen. Dann ist es wichtig, die Patienten aufzuklären über die Möglichkeiten der Therapie, das sind unterschiedliche Altersgruppen, man muss die Patienten je nach Altersgruppe behandeln. Man kann nicht alle Patienten mit einer Operation behandeln, die man irgendwo gelernt hat, sondern das muss individuell geschehen. Und auch die Prognose dieser Operation hängt vom Alter des Patienten auch massiv ab. Zu den Möglichkeiten, die es bis jetzt gegeben hat, die Dilatation möchte ich gar nicht ansprechen, wissen wir so und so, dass die irgendwann zu einer offenen Harnchirurgie führt. Die Urethrodermie interna ebenso. Einmal kann man sie machen bei kurzstreckigen Strukturen im Vulpiärenbereich, bei Kindern erfolgsversprechender, aber öfter sollte man die Harnröhre intern nicht mehr anrühren. Nun zu den offenen Rekonstruktionen der Harnröhre. Ganz klar ist bei kurzstreckigen Strukturen unter 2 cm die End-to-End-Anastomose mit einer Erfolgsrate von 93%. Ist aber keine Harnröhre mehr da oder zumindest zu wenig Wand, dann kann man sie nicht end-to-end anastomosieren, wenn die Strecke der Harnröhrenstrecke zu lang ist. Da muss man Gewebe herholen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Vorhaut, Penis, Schafthaut, haarlose Haut sollte man verwenden oder ein freier Graft aus Mundschleimhaut, Vorhaut, retroaurikulärer Haut und auch aus Spalthaut, wie es von Professor Schreiter eingeführt wurde. Man sieht hier den Unterschied zwischen der Haut und zwischen der Mundschleimhaut. Man sieht hier eindeutig, dass die Mundschleimhaut massiv Vaskularisationszeichen hat im Vergleich zur Penisschafthaut, Vorhaut und zur retroaurikulären Haut. Gewisse Vorteile, gestielte Hautlappen sind natürlich auch sehr günstig. Und es gibt auch keine rationale, ob man, wenn Vorhaut vorhanden ist, unbedingt Mundschleimhaut verwenden muss, gibt es keine prospektiven Vergleiche. Ist allerdings die Harnröhre vollkommen aufgebraucht von Spongiofibrose, muss man die Harnröhre mit zwei oder mehrzeitigen Verfahren ersetzen. Mein Prinzip ist und auch von meinen Lehrherren, dass die Operation frühestens nach 3 Monaten nach jeglicher urethraler Therapie zu erfolgen hat, um das Trauma, das da gesetzt wurde, nicht in die Prognose seiner Harnröhrenchirurgie einfließen lassen zu können. Und die Harnröhre offen operieren sollte ein Urologe, wie gesagt, der viele Techniken beherrscht, denn man erlebt immer wieder Überraschungen, obwohl man die Patienten vollkommen abgeklärt hat in seiner Harnröhrenstruktur. Es gibt die Prognose der Harnröhrenchirurgie hängt von vielen Faktoren ab, von der Urethralplatte, die vorhanden ist, vom Corpus spongiosum, ob es aufgebraucht ist, ob Vorhaut da ist und auch, ob Deckflächen vorhanden sind, um die Harnröhrenchirurgie zu decken. Und in verschiedenen Lokalisationen kann man verschiedenste Flaps hinten vorne aufbringen und mit unterschiedlicher mit weniger unterschiedlicher Prognose, weil die Studien zeigen nicht eindeutig, ob hinten oder vorne, überhaupt im Vulpärenbereich eher vorne. Hier sollte man eher hinten auf den Corpus cavernosum den Flap aufbringen. Das ist meine, was Sie vorher gelesen haben, Ventral-Only und Austral-Inlay, auch in diesem vorigen Tier. Das ist meine entwickelte Methode, um tubuläre Rekonstruktion der Harnröhre in einem einseitigen Verfahren zu verhindern. Hier sehen Sie die Harnröhre pulvär eröffnet und in diesem Bereich einen Flap dorsal, das ist ventral eröffnet, dorsal eingenäht. Diese Stelle war besonders eng, nur hier ist nur ungefähr 2 bis 3 mm noch Restharnröhre vorhanden und hier sozusagen einen fast tubulus herumzuziehen, ist meines Erachtens mit einer hohen Restrukturierungsrate verbunden. Hier sehen Sie dann den ventralen Flap, der dann schön drüber genäht ist und dem Corpus bongiosum wieder bedeckt wird. Hier sehen Sie die Restrukturierungen, wie sie auftreten, wie sie operiert wurden. Hier sehen Sie die einseitige, diese Tube, wenn man eine komplette Harnröhre neu anlegt, dass hier eine riesige Restrukturierungsrate zu erwarten ist. Die zweizeitigen Verfahren haben ja auch eine relativ gute Prognose im Vergleich zu den einseitigen. Also die Restrukturierungsrate ist so einseitig, wenn die Harnröhre nicht komplett ersetzt werden muss, eine deutlich bessere Prognose als die einseitige als Tube angelegt. Nun zu unserem Patientengut. In knapp 3 Jahren haben wir 53 Männer konsekutiv mit Harnröhrenstrukturen operiert. Das Alter war zwischen 19 und 85 Jahren. Das Alter spielt meines Erachtens, wenn der Patient gesund ist, keine Rolle. Wenn er gesund ist, kann man auch einen 90-Jährigen möglicherweise operieren, weil der möchte ja auch ohne Zystofix eigentlich noch seine letzten Jahre dahin leben. Durchschnittlich 55 Jahre und die Strukturlänge schwankte zwischen 0,5, das waren dann die End-zu-End-Anastomosen, bis zu 21 cm, die komplette Harnröhre, durchschnittlich fast 10 cm durchschnittlich. Hier sehen Sie die Lokalisationen der Harnröhrenstrukturen von Glandulopenil, von vorne bis hinten fast, Penilvulbär bis membranös, Vulbär und bis pulvomembranös mit unterschiedlichen Patientenzahlen und natürlich unterschiedlicher Länge der Harnröhrenstrukturen. Welche Operationen haben wir durchgeführt? Großteil mit Mundschleimhaut. Und der Großteil wurde mit dieser Technik ventral only dorsal inlay operiert. Da meistens Patienten, die so zwischen 3 und 8 cm Strukturen hatten. Ventral only, im Pulbm-Bereich, dorsal only und ventral only, dorsal only und zwei Sitzungen wurden bei 3 Patienten durchgeführt und bei einem Patienten bei einem kompletten Verschluss der pulvomembranösen Harnröhre. Dann weiter Vorhautflap wird auch verwendet, wenn welche vorhanden ist, mit dorsalen, mit Kombinationen mit Mundschleimhaut auch, den dorsalen Vorhaut only, Buccal ventral only und so weiter und so weiter. Also Kombinationen und nur 4 Patienten mit einem ventralen Vorhaut only. Und noch weitere Patienten mit einer End-zu-End-Anastomose. Von diesen Patienten gab es 53 Patienten. Hier waren nur 2 Patienten, die den Kriterien einer End-zu-End-Anastomose entsprochen haben, wo die Struktur unter 2 cm war. Ein Patient bekam eine Meshgraft, weil die Harnröhre komplett aufgebraucht war durch eine Spongehybrose. Nun bringe ich einzelne Lebensläufe vom Penis mit seinen Harnröhren, um zu zeigen, was ich alles mache. Bei einem Patienten, der hatte eine Sachse, Transvertalbauchtransektion, langstreckige Harnstruktur und Selbstbuschierung über einmal pro Woche. Und der präsentierte sich dann bei der Operation jetzt im August mit einer 13 cm langen penilen Harnröhrenstruktur. Die Harnröhre wurde abgelöst bis knapp zur Fossa vecularis. Die Harnröhre wurde dorsal eröffnet und im Verlauf der kompletten Struktur dorsal eröffnet. Hier sieht man das Corpus cavernosum. Bei der Operation wurde ein Vorhautflap dorsal auf das Corpus cavernosum eingenäht. Weil die Länge der Vorhaut nicht ausreichte, wurde am proximalen Bereich zum pulbären Anteil der Harnröhre ein 4 cm dorsaler Buccalmucosa only aufgebracht und die Harnröhre dann über einen 25er Steinsonde eingenäht. Nächster Patient, ein 65 Jahre alter Patient, Sachse, Harnröhrenbuschierung, also immer eine großartige Harnröhrenkarriere schon und dieser Patient hatte eine 18 cm langstreckige Glandulopenie pulbäre Harnröhrenstriktur. Hier sehen wir den Penis mit der Harnröhre eröffnet. Weil die Struktur dann auch noch in die glandulär einfloss, wurde dorsal ein Inlay mit einem Baculum mucosa durchgeführt. Dann wurde ein ventraler gestielter Vorhaut-Onlay durchgeführt. Das ist jetzt leicht zu beherrschen, dieses Gerät. Die Vorhaut mit dem gestielten Flap hier. Und weil die Vorhaut nicht ausreichte, auch noch hinten ein ventral Onlay mit einer Baculum mucosa. Hier unten das Endergebnis. Es kommen auch immer wieder Kollegen zu Besuch und bringen Patienten mit. Und hier ein Patient, dieser Patient hatte auch zwei Sachsenvertotomien. Der hatte zwei Strikturen verschiedenen Lokalisationen, Penil und Vulvemembranös. Und hier wurde die Harnröhre abgelöst, dorsal die Baculum mucosa aufgebracht und vernäht wieder über einen 25-Share Stent. Und proximal wurde ein ventraler Baculum mucosa Vulvemembranös aufgebracht. Das sind noch einfache Fälle gewesen. Jetzt kommen wir zu einem Patienten, der multiple Harnröhren operiert worden ist, dann einen Stent bekam, auch der Stent resiziert wurde, die Struktur, die innen entstand, bouchiert wurde zweimonatlich und Sachse durchgeführt wurde, wurde dann vorstellig, wurde operiert und da war die Harnröhre bis knapp zum Bulbus passierbar. Aber dann zeigte sich die Struktur mit dem Stent, der aufgeschnitten wurde, die ganzen Drähte entfernt. Und bei diesem Patienten habe ich auch, hier sieht man diese dorsal eröffnete Harnröhre, wo dann hier die dorsal dieser Flap eingenäht und ventral wurde dann ein Onlay wieder mit Baculum mucosa durchgeführt. Dieser Patient ist wie gesagt 76 Jahre alt. Und hatte multiple Operationen. Dieser Patient kommt aus dem südlichen Burgenland. Die Kollegin faxt mir immer seine Flow-Werte und seine Resthandwerte. Der Patient kann sehr gut wieder urinieren, auch ohne Stent. Dann zu noch komplexeren Fällen. Patient mit Balanitis caduca obliterans, immer wieder geschlitzt worden, bis die Harnröhre komplett zugewachsen war, in einer Länge von etwa 3,5 cm. Hier wurde in der ersten Sitzung, hier sieht man die restliche Harnröhre, wo sie wieder normal wurde, vorne im glandulären Bereich wurde die Baculum mucosa aufgebracht, im Streifen und eingenäht. Hier sieht man den weiteren Heilungsverlauf dieser Harnröhre. Der Patient war ganz glücklich, dass er wieder ejakulieren konnte, pinkeln konnte, ohne Probleme. Und in der zweiten Sitzung wurde dann die Harnröhre verschlossen und das ist das Endergebnis. Nach dieser Operation, der Patient kann wieder mit tollen Flohwerten urinieren und ganz normal wieder seinem Miktions- und Ejakulationsverhalten nachgehen. Ein Patient, der auch mehrzeitig operiert werden musste. Dieser Patient, da habe ich gerechnet, dass er nur eine koronare Hypospadie hätte, komplett vernarbte Harnröhre im distalen Bereich, konnte man auch kein ordentliches UCG machen und da präsentierte sich die Harnröhre dann in einem Verlauf von 21 cm als komplett obstruiert. Das war dann eine ziemliche Überraschung für mich und da habe ich dann die Harnröhre, wie gesagt, mir sieht sie hier eröffnet, vorne fehlt die Harnröhre komplett, wie ich sie resiziert und da habe ich dann die Harnröhre dorsal inzidiert, an einen Streifen von 12 cm dorsal Inlay genäht und vorne dann noch die Harnröhre bis hierher verschlossen. Und vorne dann Baculum mucosa dorsal aufgebracht. Man sieht hier dann das Heilungsergebnis, hier knapp postoperativ. Die Nachsorge ist ganz wichtig, damit dieses schöne Einwachsen dieser Mundschleimhaut gewährleistet ist. Und dann, hier sieht man wieder der Patient bei der Operation. Hier wird die Harnröhre verschlossen. Hier sieht man schon, wie die ganz verschlossen wurde. Und hier das unmittelbare postoperative Ergebnis. So, einen Patient habe ich noch. Ein Patient, 43 Jahre alt, kompletter Hypospadie-Krüppel, hatte Skrotalhaut in der Kindheit eingepflanzt bekommen im penilen Bereich, diesen Bereich hier, die andere vorne auch strukturiert. Und hier beginnt die skrotale Haut mit Haaren strukturiert, teilweise Divertikel komplett kaputt. Der Patient hat immer da die Harnwegsinfekte, konnte nicht urinieren, hatte solche Erektionen. Das ist ein erregierter Penis mit dargestellt, also gefüllt mit Natriumchlorid, also ein armer Mensch. Die Harnröhre wurde in diesem Bereich komplett seziert, auch diese Vernarbung, offensichtlich auch Chordrestmaterial. Es wurde auch ein Nesbit, ein Mini-Nesbit durchgeführt, der Penis ausgegraben und da anschließend mit Tunica Tartos das Bett bedeckt. Und hier sieht man eben das Bett der Tunica Tartos hier. Hier die normale Harnröhre und vorne noch die restliche Harnröhre, die ich belassen habe. Hier habe ich dann die Mundschleimhaut dorsal eingenäht. Hier ist das postoperative Endergebnis bei dieser Operationssitzung mit 15 cm Bakulomukosa bedeckt. Und hier, so präsentiert sich der Patient vor 3 Wochen. Hier in der Patient war ganz glücklich auch, hat wieder ganz toll ejakulieren können. Wieder normale, gerade Erektionen, der Penis sicherlich um 2/3 länger als vorher. Und dann wurde die Harnröhre verschlossen. Hier das unmittelbare postoperative Ergebnis vor 2 Wochen. Die Komplikationen bei diesen Patienten gut. Eine Nachblutung hatte ich bei dem Patienten mit einem genetischen Gerinnungsfaktormangel, das erzeugte ein mächtiges Hämatom. Das erzeugte dann auch bei diesem Patienten eine Fistel, die er aufgrund dieser Aufdehnung der kompletten Operationsgegend hervorgerufen hat. Meine Patienten hatten nur maximalen Taubheitsgefühl und Schwellung im operierten Bereich im Mund, an der Donorseite von der Mundschleimhaut. Keine Spätkomplikationen. Man muss ganz sorgfältig die Mundschleimhaut herausnehmen, dann passiert auch nichts, auch wenn man 20 cm entfernt. Ein Patient, diese 3 Jahre, musste ich keinen Patienten mit Schlitz oder die Harnröhre nachoperieren. Nur bei einem Patienten, der hatte auch eine 15 cm lange Harnröhrenstruktur ungefähr, da habe ich die Glans nicht erweitert, weil sie für 20 Schwer passierbar war. Die musste aber eine Prostata durchführen, weil er nicht miktionieren konnte. Also da verbarg sich in der Struktur auch noch eine Prostataplasie. Da musste ich schlitzen. Und bei zwei Patienten musste ich bei ventralen Penilen fort only ein mächtig ausgedehntes Divertikel resizieren. Viele Patienten geben an eine perinale Dysesthesie. Ein Patient hatte eine Zystofix-Nachblutung. Was ganz wesentlich ist, man sollte bei der Lagerung der Patienten anwesend sein. Wir hatten 3 Unterschenkel-Kompatten-Syndrome, welches ein Patient beidseitig operativ befreit werden musste. 2 gingen konservativ. All diese Patienten waren bei der Lagerung, war ich nicht dabei. Es lagerte bei uns immer irgendein neuer oder unerfahrener Saaldiener. Man muss unbedingt dabei sein bei der Lagerung. Die Patienten hatten auch ziemlich feste Unterschenkel. Also das waren offensichtlich auch Risikopatienten für die Lagerung mit kurzen Beinen. Meine Take-Home-Message für die Harnröhrenchirurgie ist also diese Kenntnis, wenn man solche Sachen operiert, dass man genau weiß, wo man sich aufhält. Der Patient muss mehrmals aufgeklärt werden und ich gehe schon dazu über. Man sieht ja, diese Patienten sind teilweise postoperativ verunstaltet, diese wird aber schön. Also man muss die Patienten heranführen an diese Operation. Ich vernetze auch schon die Patienten untereinander, damit sie sich gegenseitig aufklären. Wie das, ein Arzt kann vieles beschreiben oder erklären, aber die Patienten selbst können es am besten. Urethrotomie nur einmalig, wenn geht. Die Lagerung ist ganz wichtig. Chirurgie sollte nur an Zentren mit geeigneten Fallzahlen durchgeführt werden. Und die Nachsorge ist ganz wichtig, unmittelbar postoperativ, über Bandwechsel. Das Erklären des Patienten, wie man diese zweizeitigen Operationen nachsorgt. Herzlichen Dank.